Vis-à-vis.
Jetzt war das ja eine Situation, die sich entwickelte. Am Anfang hat es erstmal einfach gebrannt von dem, was man sah. Und es gab erste Nachrichten darüber, dass es eventuell ein Sportflugzeug gewesen sein könnte, was da reingeflogen ist. Wann war denn der Zeitpunkt und wie hat sich das für dich angefühlt, als klar war, das ist ein sehr, sehr großes und sehr, sehr schreckliches Ereignis?
Es fing ja ganz harmlos an. Der Fernsehbildschirm, die Kamera irgendeines US-Senders, die zufällig auf das World Trade Center ausgerichtet war, als schöne Aussicht im Fernsehen, zeigte einen strahlend blauen Himmel und kleine Rauchschwaden, die aus dem einen Turm heraus kamen. Und wir haben uns gefragt, was ist denn da passiert? Ein Sportflugzeug soll da reingeflogen sein? Merkwürdig, aha. Und dann, wann war der Moment, als uns klar wurde, es ist viel schlimmer? Ich glaube, als das zweite Flugzeug live in diesen zweiten Turm reingerast ist. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das gibt es doch gar nicht. Sowas hat man ja noch nie gesehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und es wurde immer schlimmer. Von, das ist ein kleines Sportflugzeug, bis hin zu, das ist ein Verkehrsflugzeug. Wie geht denn sowas? Wir haben am Anfang noch gedacht, da hat sich einer verflogen. Die Gedanken im Kopf überschlugen sich. Aber warte mal, Verkehrsflugzeuge fliegen doch nicht so niedrig über New York, einer dicht besiedelten Metropole, dass sie in ein hohes Gebäude reinfliegen. Das geht doch alles gar nicht. Also man hat die Bilder gesehen und man hat versucht, sich das zu erklären. Was kann denn das sein, dass es ein Anschlag ist? Das haben wir uns dann zusammengereimt. Das wussten ja auch die Behörden nicht. Niemand wusste das. Aber irgendwann war es dann die einzig logische Erklärung, noch bevor es Erkenntnisse gab, dass wer da an Bord war, wer das Flugzeug gesteuert hatte und so weiter und so fort. Aber es hat eine Weile gedauert, um das zu realisieren. Das weiß ich noch.
Und dann rückte es aber auch ganz schön nah an euch ran.
Ja, erstmal dachten wir, gut, New York, schlimm genug. Und dann kamen Meldungen über die Ticker, dass eine Maschine ins Pentagon gestürzt sei. Und das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, liegt im Bundesstaat Virginia. Der grenzt an das Stadtgebiet von Washington D.C. an. Aber es ist keine weite Luftlinie. Da wurde uns wirklich schummerig. Weil das dieser Moment war, es gab ja dann auch die entführte Maschine, die über Pennsylvania abstürzte. Man dann dachte, Himmel, wie viele Flugzeuge haben die denn? Wie viele Flugzeuge kreisen gerade über dem Luftraum zwischen New York, Washington oder Gott weiß wo und stürzen ab? Und dann, das weiß ich noch, sind mein Studioleiter, meine Assistentin und ich auf eine kleine Terrasse gegangen, die zu unserem Studiogebäude gehörte, und haben rausgeguckt, weil man von dieser Terrasse die Straße einsehen konnte, die zu der Key Bridge führt. Und diese Key Bridge führt aus Washington raus. Und da liefen in Scharen die Menschen an uns vorbei über die Straßen aus der Stadt raus. Die haben ihre Autos alles stehen lassen, die sind einfach nur weg. So was habe ich auch noch nie gesehen. Das war so gespenstisch. Ich weiß noch, wir drei haben uns angeguckt. Und unser Studioleiter Hans-Peter Riese war ein erfahrener Korrespondent. Der hat aus Afghanistan berichtet, aus Russland. Den konnte man so schnell nicht erschrecken. Der wurde wirklich blass. Und ich sowieso. Ich war völlig vom Kopf gestoßen und unsere Assistentin auch. Also wir waren da so zu dritt ganz schön entmutigt. Wir haben uns gefragt, naja, was machen wir jetzt nach Hause? Gehen können wir ja schlecht. Wir müssen ja arbeiten. Da wird schon klappen. Aber auch, das kannte ich nicht, diesen Moment der Verunsicherung und auch der Angst für eine Sekunde hat man dann verdrängt. Man hat ja weitergearbeitet.
Und dieses Weiterarbeiten, wie sieht denn das genau aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Ihr sitzt eigentlich die ganze Zeit im Studio und redet und redet und redet?
Wir haben uns das aufgeteilt, der Studioleiter Hans-Peter Riese und ich. Einer von uns hat immer eine sogenannte Schalte, also ein Gespräch mit einer der Stationen in Deutschland absolviert und der andere hat auf die Nachrichtenticker geguckt. Damals kamen Agenturmeldungen, muss man sagen, noch wirklich über diese Ticker. Und auch aus dem Computer schon. Also beides. Wir hatten so ein Mischsystem und haben dann aber auf Papier rausgezogen oder ausgedruckt und dem anderen hingelegt und vielleicht noch was markiert, damit der, während er spricht, weil die Situation so dynamisch war, mit einem Seitenblick schauen kann, was passiert gerade. Und so haben wir uns, wenn man so will, die Information, die Bälle zugespielt. Und ja, einfach in diesem Arbeitsmodus, dann konnte man nicht viel nachdenken, das berichtet praktisch eins zu eins, was wir gesehen und gelesen und wahrgenommen haben.
Eine klassische Breaking-News-Situation, wo eben am Anfang so vieles noch unklar ist. Wie geht man damit journalistisch um?
Das ist ganz schön schwierig in so einer Breaking-News-Situation. Das muss man mal wirklich sagen. Sowas übt man nicht wirklich. Sowas kann man eigentlich gar nicht üben, weil jede Breaking-News-Situation eine andere ist. Und in dem Fall war das so ein umwerfendes, katastrophales Ereignis an verschiedenen Schauplätzen mit Bildern, mit Vorgängen, die ich noch nie in meinem Leben so gesehen habe. Auch wenn es durch die zweite Hand eines Fernsehbildschirms reinkam. Man muss dann in einen Modus schalten wie in einer Notaufnahme. Man darf dann nicht am Bett des Kranken stehen und sich die Haare raufen und sagen, oh je, so viel Blut. Man muss dann sehen, was sehe ich, was berichte ich. Nur so funktioniert das und die Gefühle dann wegdrücken. Aber es bleibt was zurück. Das habe ich dann in den Wochen und Monaten danach gespürt. Das ging Kollegen übrigens ebenso. Man kommt im Moment nicht dazu, das wirklich zu verkraften. Das kommt dann später hoch, was man da gesehen und berichtet hat.
Und wie kommt's hoch?
Monate später gab es eine Petition, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatten sich Angehörige der Opfer des 11. September an den Kongress gewandt und wollten Aufklärung. Ich meine, die wollten einen Untersuchungsausschuss, wie es dazu hat kommen können. Und dazu hatten sie sich auf einer Wiese vor dem Kongress versammelt und jeder der Angehörigen, die daran teilnahmen, an dieser Veranstaltung, hatte ein Foto desjenigen dabei, den er oder sie verloren hatte am 11. September. Und ich weiß noch, ich stand da, habe das auf dieser Wiese mir angeguckt, sollte einen Bericht machen und mich guckten diese zahlreichen Bilder an, so DIN A4 groß, die alle die Angehörigen in der Hand hatten. Und das waren wahnsinnig viele Leute, so gefühlt in meinem Alter damals, Anfang, Mitte 30. Leute, die an diesem Tag zur Arbeit gegangen waren und in den World Trade Center Towers starben. Und ich musste fast in Tränen ausbrechen. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich war geschockt, dass mich das so angefasst hat, in diese Gesichter zu gucken und mir nochmal klarzumachen, um die Leute geht es hier. Das hat mich für einen Moment sehr, sehr erschüttert. Aber da habe ich gemerkt, das wirkt noch sehr nach. Diese Toten, dieses Leid, dieser Kummer und diese Verzweiflung der Leute, die wissen wollten, was ist passiert. Das ging mir sehr unter die Haut, hat mich sehr traurig gemacht.
Das war ja ein Ereignis, was schon in den Minuten, in denen es passiert ist, jeder mitgekriegt hat. Und ganz bestimmt ja auch deine Familie.
Das Kuriose war, dass meine Mutter ausgerechnet am 11. September mich besuchen wollte. Die war aus Berlin geplant für einen Flug nach Washington an dem Tag, sollte nachmittags landen. Und ich saß also in dem Studio, habe berichtet, was passiert ist, dieses ganze Chaos und habe parallel immer gedacht, als klar war, der Luftraum ist gesperrt über den USA, wo ist jetzt wohl meine Mutter? Fliegt die in einem Flugzeug über den Vereinigten Staaten? Kreist die da? Wie viele Flugzeuge auch, die erstmal nicht runter durften? Das durfte ja keiner landen. Oder ist die in Deutschland geblieben oder wie oder was? Ich hatte aber auch keine Zeit, dem hinterherzugehen. Es ist ja auch dieser Zeitunterschied. Also das war ein einziges Durcheinander. Irgendwann haben wir uns dann telefonisch zu fassen gekriegt. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in Paris geplant zwischengelandet war und dass in Paris am Flughafen totales Chaos war. Mit der Ansage, nach Amerika fliegt heute überhaupt gar keiner mehr. Da ist der Luftraum gesperrt, da ist Terror. In Washington regnet es Flugzeuge so ungefähr. Daraufhin ist meine Mutter erstmal fast in Ohnmacht gefallen, hat sie mir erzählt. Irgendwer hat sie dann gestützt und getröstet. Und dann sind sie wieder zurück nach Berlin geflogen. Also ist gut ausgegangen, aber da habe ich gemerkt, wie so verrückt die Zufälle spielen können.
wenn man in so einem sehr professionellen Team an dem Tag arbeitet, du hast erzählt, der Hans-Peter Riese, erfahrener Korrespondent, ist da Zeit zwischendurch, sich auch mal gegenseitig an die Schulter zu fassen und mal kurz zu fragen, wie geht's dir? Kommen wir eigentlich alle klar mit dieser Situation?
Am 11. September gab es in meiner Erinnerung praktisch stundenlang überhaupt gar keinen Moment, wo man sich gegenseitig hätte trösten können, weil es für uns als Berichterstatter, als Korrespondenten wirklich zuging wie in der Notaufnahme, wenn ein Krankenwagen nach dem nächsten reinkommt. Also mir fällt kein besserer Vergleich ein. Wir waren gebannt und gefesselt an die Computer, an die Nachrichtenticker, an die Fernseher, um zu sehen und zu verstehen, was da passiert, weil das sich ja über Stunden hinzog und sich immer weiter entfaltete. Was passiert? Was passiert ist, wer dahinter steckt, wer betroffen ist. Und der schlimmste Moment, den habe ich für mich alleine erlebt, den hat der Studioleiter gar nicht mitbekommen können, weil er beschäftigt war und ich in einem Schaltgespräch war mit Inforadio. Und ich erzählen sollte, was ist denn da los in New York? Und ich stehe in unserem kleinen Studio, das weiß ich noch, und gucke auf den Fernseher und erzähle und berichte. Und während ich erzähle, was bis dahin passiert ist, sehe ich auf dem Fernseher, wie einer dieser Türme einstürzt. Das war der erste Turm, der dann eingestürzt ist als Folge dieses Flugzeugeinbruchs. Und das war so unfassbar. Ich habe gemerkt, wie meine Lippen sich bewegen und wie ich fassungslos erzähle, der Turm stürzt ein, dieser Turm stürzt ein. Es gibt diesen Turm nicht mehr, so sinngemäß. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Es gibt so Momente, wo man das Gefühl hat, man steht neben sich und guckt sich dabei zu, wie man was macht. Und so ging es mir in dem Moment. Ganz schreckliche Situation. Aber innehalten gab es nicht. Es ging danach gleich weiter. Die Ereignisse gingen einfach immer weiter und man musste immer weiter berichten. Nie trösten konnte man sich an dem Tag nicht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.